Radio Wohnzimmer. Menschen im Gespräch mit Sigrid Flenger.
Schön, dass Sie dabei sind. Heute lernen Sie die Autorin des Buchs Die Kunst des sanften Siegens kennen. Es ist die Diplomatin Gerlinde Manns-Christ. Sie schreibt, Führungskräfte, die auf dem hohen Ross daherkommen, sind in meiner Wahrnehmung nie ausreichend geerdet. Geerdete Menschen sind reflektiert über ihre Stärken und Schwächen und sie konzentrieren sich auf ihre Stärken. Sie stehen mit beiden Beinen auf dem Boden und sie stehen aufrecht. Da sie aufrecht stehen, sind sie groß genug und sie haben es nicht nötig, abzuheben. Für das, was sie selbst weniger gut können, suchen sie sich die bestmöglichen Mitarbeiter. Diese Mitarbeiter dürfen sie nicht nur übertreffen, sie sollen es sogar auch. Ein geerdeter Mensch ruht in seiner Persönlichkeit. Er hat keine Angst vor Bedeutungsverlust, weil er seine Bedeutung überhaupt nicht in der Anerkennung von außen sucht. Gerlinde Manns-Christ stand viele Jahre im diplomatischen Dienst für Österreich und sie war unter anderem Regierungssprecherin des Fürstentums Liechtenstein.
Ich denke, ich war immer schon Diplomatin. Ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, mit sehr unterschiedlichen Eltern, wo es immer schon nötig war, eine Brücke zu bilden. Also ganz konkret, mein Vater war Wiener und kam aus einer Welt der feinen Kultur, der Musik, der Oper, des Stadtlebens. Meine Mutter kommt aus Vorarlberg und stammt aus einer sehr bodenständigen Bauernfamilie mit Handschlagqualität, wo man Gemüse und Obst nach Mondphasen angebaut hat, wo man Holz im richtigen Mond geschlagen und eingelagert hat. Also eine ganz andere Welt. Und die zwei haben sich kennen, schätzen und lieben gelernt, haben geheiratet, sind nach Linz an der Donau gezogen und haben uns drei Kinder, ich habe noch zwei Geschwister, aufgezogen. Und da habe ich diese zwei Welten immer kennengelernt und habe gelernt, wie man da vermitteln kann, wenn der eine auf den anderen eingeht. Ich habe nicht gewusst, dass ich Diplomatin werden möchte, aber als ich während des Studiums nach einem Job bekam in Japan, das war damals ganz außergewöhnlich, Sie müssen sich vorstellen, 1980, da war nach Japan fliegen gleichbedeutend mit auf den Mond fliegen. Das war nicht so wie heutzutage, wo Studenten jedes Semester an einer anderen Uni auf einem anderen Kontinent verbringen. Das war noch wirklich außergewöhnlich. Also ich bekam diesen Job in Japan, habe dort als Vorstandsassistentin für internationale Beziehungen gearbeitet und habe Ski-Events organisiert und Mannschaftsführersitzungen. Das heißt, ich habe damals de facto, das hat sich so ergeben, zwischen Japanern, Amerikanern, Europäern gedolmetscht, vermittelt und habe begonnen, dem einen die Kultur des anderen zu erklären, was da anders ist, damit es zu keinen Missverständnissen kommt. Und habe das unglaublich genossen. Und dann habe ich im Laufe meiner Tätigkeit den amerikanischen Generalkonsul in Sapporo, ich war in Sapporo im Norden Japans, kennengelernt. Und der hat mir erzählt, was er macht, also seine diplomatische Laufbahn erzählt, was er jeden Tag tut, was seine Aufgaben ist, nämlich zu vermitteln zwischen Amerika, seinem Heimatland und dem Staat, den er vertritt, und Japan und was er da so macht. Und ich war so begeistert von ihm, von seiner Tätigkeit, was er macht, dass ich beschlossen habe, ich werde Diplomatin.
Sie sind nach Japan gekommen. Wie war das? Anfänglich in Sapporo im Norden Japans. Sie haben die japanische Kultur wahrscheinlich ja auch nicht gekannt. Die mussten Sie erst mal kennenlernen. Die Hierarchien sind ja sehr streng. Also wenn jemand der Chef ist, dann ist er tatsächlich der Chef und ist auch ziemlich weit oben.
Ja, also ich war ja direkt dem Eigentümer und CEO des Unternehmens unterstellt und war so quasi unter seiner Obhut. Sie müssen sich vorstellen, ich war ja sehr jung und er hat meinen Eltern einen Brief geschrieben, bevor ich nach Japan ging, hat er meinen Eltern einen Brief geschrieben und gesagt, er würde sehr wohl verstehen, dass ich sehr jung bin, er bürgt aber für die Sicherheit der Tochter meiner Eltern. Also das war noch so konservativ und altmodisch, würde man heute sagen. Aber meine Eltern waren sehr beeindruckt und haben mich dann ziehen lassen, denn am Anfang war das gar nicht klar. Meine Eltern waren nicht sehr dafür, dass ich da mein Studium unterbreche und nach Japan gehe. Und der Chef war wirklich ein Tycoon, wie man sich das vorstellt, nicht? Und es war ja so, ich war recht unbekümmert, als ich dorthin ging und ging in das Büro meines Chefs. Ich habe immer Englisch mit ihm gesprochen und er Englisch mit mir. Und ich ging dorthin und habe halt die Aufgaben abgeholt und habe mich umgedreht und bin wieder aus dem Büro hinausgegangen. Und dann hat mich die Chefsekretärin zur Seite genommen, hat mich in die kleine Teeküche genommen und hat gesagt, also Gerlinde, es ist so, beim Chef, wenn man also hineingeht, bleibt man erstens einmal so 1,5 Meter vor seinem Schreibtisch stehen. Das ist der Respektabstand, den es braucht. Und man bleibt stehen und du kannst die Notizen im Stehen nehmen. Und wenn du wieder hinausgehst, wenn er dir sagt, dass du jetzt gehen kannst, dann musst du rückwärts hinausgehen. Also es gehört sich nicht, dass man dem Chef die Rückseite zeigt, wenn man aus dem Zimmer rausgeht. Also ich muss gestehen, das habe ich nicht gemacht.
Sie haben vorhin gesagt, dass Sie eben zwischen den Kulturen vermittelt haben, etwas später oder auch schon dort?
Ich habe dort zwischen den Kulturen vermittelt, das war mir möglich, als ich Grundzüge der japanischen Sprache konnte und verstanden habe, wie die Gesellschaft funktioniert. Es gibt ein Buch aus dem Jahre 1974, die 12 Arten auf Japanisch Nein zu sagen, ohne das Wort Nein zu benutzen. Und wenn ein Japaner sagt auf einen Vorschlag, ja, also so ist das ja sehr interessant, und diesen Tonfall, nicht? Und wenn er das so sagt, dann wusste man schon, dass der nicht einverstanden war. Er würde das aber nie so sagen. Und das musste ich den Europäern und den Amerikanern klar machen, dass bloß weil der nicht Nein sagt, noch nicht bedeutet, dass er mit dem Vorschlag einverstanden ist.
Ist es unter Diplomaten, sagt man da auch nicht Nein? Man wählt keine wirklich direkte Sprache, wo der andere weiß, wo es lang geht und woran er ist.
Das würde ich so nicht sagen. Also wenn wir beim Nein bleiben, was Sie gerade angesprochen haben, wenn ich dem anderen, wenn er einen Vorschlag macht, ein Nein entgegenschmettere, dann kann der sein Gesicht verlieren. Der hat sich wahrscheinlich sehr bemüht, diesen Vorschlag zu machen. Und wenn ich dann einfach Nein sage, dann sind wir in einer Sackgasse. Ja, und was jetzt? Ne? Also es geht schon darum, ganz klar zu kommunizieren, halt auf eine andere Art und Weise, wie wir es vielleicht gewohnt sind. Wir sind oft sehr hart, ne? und verletzen andere, ohne es zu merken, oder für uns ist es schon Alltag geworden. Wenn ich mit einem Vorschlag nicht einverstanden bin, dann geht es dem Diplomaten darum, den anderen zunächst einmal zu würdigen für seine Bemühungen, denn er hat sich bemüht. Auch wenn er nicht meiner Meinung ist. Ja? Okay, dann würde ich sagen, okay, das ist ein interessanter Vorschlag oder das ist eine valable Sichtweise. Ja, das kann man so sehen. Ich möchte Ihnen jetzt eine andere Sichtweise noch vorbringen und dann kann ich meine eigene Sichtweise einbringen. Und dann geht es darum zu verstehen, warum hat der andere diesen Vorschlag gebracht? Was steckt dahinter? Da sind wir wieder bei den Befindlichkeiten beziehungsweise bei den Bedürfnissen oder Interessen, die der andere hat, die mal zu verstehen. Und dann auch kundzutun, was meine Bedürfnisse, meine Interessen sind. Jetzt in der Diplomatensprache wird das oft nicht so direkt gesagt, weil ein Diplomat geschult ist, zwischen den Zeilen zu hören und genau das herauszuhören, was eben nicht gesagt wird.
Würden Sie sagen, dass Frau Merkel eine gute Diplomatin ist, also dass sie dieses diplomatische Geschick hat?
Frau Merkel kommuniziert sehr diplomatisch. Das bringt zwar manchmal die Leute auf die Palme, weil sie sich wünschen, dass sie mehr Klartext spricht. Wenn wir aber schauen, was sie bisher alles erreicht hat, ist sie ja sehr erfolgreich mit ihrer Art.
Kommen wir zurück auf Sie. Sie waren dann also in Japan, haben uns vorhin von den Fettnäpfchen erzählt. Sie haben eins erwähnt. Gibt es noch eins?
Ja, da gibt es doch ein Fettnäpfchen. Ich bin doch mit zwei Brüdern aufgewachsen und war es immer gewohnt, mit Männern zusammen zu sein. Ich habe ja Jus in Innsbruck studiert, zu einer Zeit, als das mehr Männer studiert haben als Frauen. Ich war eine der ganz wenigen Frauen und ich hatte da nie Berührungsängste. Und in Japan waren wir eines Abends zu einem offiziellen Abendessen meines Chefs eingeladen. Es hat in seiner Residenz stattgefunden mit amerikanischen Gästen. Und nach dem Dessert standen alle auf und man sollte noch Kaffee im Stehen einnehmen. So war der Plan. Und ich fand diese politischen Diskussionen sehr interessant. Ich habe ja Jus studiert, habe mich immer für dieses Thema interessiert und ging ganz automatisch mit den Herren mit in die Bibliothek und wollte mich da anhängen. Mein Chef warf mir einen Blick zu und ich konnte den nicht so richtig deuten. Und ich habe gar nicht gemerkt, dass ich da die einzige Frau bei den Männern in der Bibliothek war, währenddem die Damen in den Salon gingen, um dort den Kaffee einzunehmen. Und ich stand da so und mein Chef schaute mich immer ernster an und ich habe das nicht verstanden, bis schließlich seine Frau kam und mir auf Englisch gesagt hatte, ich möge bitte mitkommen zu den Frauen. Und am nächsten Tag habe ich dann verstanden oder wurde mir gesagt, dass es in Japan eben üblich ist, dass die Männer zusammenstehen und dass die Frauen zusammenstehen und ihre Themen behandeln.
Wie lange sind Sie in Japan geblieben?
Ich war insgesamt 2 Jahre in Japan. Und ich habe mich dort wohlgefühlt und habe mich gut eingelebt. Es hat sicher geholfen, dass ich japanische Teezeremonie ein Jahr lang gelernt habe und wirklich verstanden habe, wie die Kultur dort ist, wie das Miteinander ist. Also ich fand das total faszinierend.
Bleiben wir doch nochmal bei der japanischen Teezeremonie. Geht es da nicht nur darum, Tee zu kredenzen, sondern offensichtlich steckt mehr dahinter?
Die Teezeremonie auf Japanisch ist ja der Weg des Tees. Cha no yu. Der Weg des Tees. Und das ist eine innere Haltung, das ist eine Lebensphilosophie. Es geht darum, ganz im Augenblick zu sein, an nichts anderes zu denken, ganz in diesem Augenblick zu sein, sodass die Bewegungen aus dem Innersten herauskommen. Es ist kein gewolltes Tun, sondern es kommt aus dem Innersten heraus. Und jemand, der das versteht, sieht sofort, ob diese Person zentriert und ganz bei sich ist oder ob sie den Tee so quasi mechanisch richtig, aber inhaltlich nicht geerdet serviert. Und das ist eine ganz interessante Erfahrung, die ich noch gemacht habe. 1 Jahr lang habe ich also Teezeremonie gelernt und nie war es ganz richtig. Und ich bin verzweifelt, weil ich gedacht habe, jetzt mache ich doch die richtigen Bewegungen, die richtige Langsamkeit. Aber ich hatte noch nicht diese innere Haltung der Ausgeglichenheit. In diesem Jahr wurde ich auch im Büro trainiert, wie ich Tee meinem Chef oder dem Vizechef servieren darf. Nach 1 Jahr war es soweit. Ich durfte den Tee servieren. Die Chefsekretärin hat mir geholfen, den Tee richtig zuzubereiten, hat mir die letzten Instruktionen gegeben, hat mir die Tür aufgemacht in das Büro des Vizechefs und ich habe den Tee serviert. Sie hat von der Tür zugeschaut. Ich habe das mit aller mir möglichen Eleganz und Langsamkeit gemacht. Bin wieder rausgegangen und war sehr stolz auf mich. Und die Chefsekretärin sagte mir, ja, das hast du sehr gut gemacht. Aber ich durfte nie wieder Tee servieren. Also irgendetwas habe ich nicht ganz richtig gemacht, aber man hat mir das nicht so gesagt.
Ja, Frau Manns-Christ, würden Sie sagen, dass Sie fokussiert durch die Welt gehen, also mit dem Fokus auf irgendwas, oder haben Sie ein ganz breites Blickfeld, wenn Sie durch die Welt gehen, durch eine Stadt gehen, durch einen Raum gehen? Sehen Sie dann mehr als andere oder schauen Sie sich einfach die Dinge ganz konzentriert und ganz punktuell an? Es gibt da 2 verschiedene Herangehensweisen.
Ja, wenn ich auf Reisen bin, wenn ich durch ein Unternehmen gehe, dann bin ich sehr neugierig und sehr offen. Und ich sage zu meinen Freundinnen oft, ich gehe wie Alice in Wonderland, also wie Alice im Wunderland gehe ich durch die Welt und entdecke dadurch sehr viele Dinge, die andere auf den ersten Blick gar nicht sehen. Also ich sehe nicht nur mit den äußeren Augen und höre nicht nur mit den äußeren Ohren, sondern sehe mit inneren Augen und fühle sehr viel. Und gerade in der Kommunikation ist es so, dass mir Menschen Dinge sagen und mich von etwas überzeugen möchten und ich spüre aber, da steckt was anderes dahinter.
Also Manipulation, das ist wahrscheinlich gerade auch in der Diplomatie ein wichtiges Feld, also den anderen manipulieren zu wollen.
Ja, das ist ein fließender Übergang. Es ist sehr leicht zu sagen, der hat mich manipuliert. Was ist Manipulation? Je nachdem, von welcher Perspektive man das wieder sieht. Ich möchte ja den anderen dazu bringen, meine Sichtweise zu sehen. Ist das jetzt Manipulation oder ist das ein ehrliches Interesse, dem anderen zu zeigen, wie ich denke, wie ich ticke? Und auch hier, denke ich, hängt es wieder von der inneren Haltung ab. Was will ich eigentlich? Will ich den anderen über den Tisch ziehen? Will ich Macht ausüben? Sobald der andere sich über den Tisch gezogen fühlt, wird er oder sie sich irgendwann rächen, wenn es die Möglichkeit gibt. Das kann sehr schnell sein, das kann aber manchmal auch lang gehen. Und dann wundern wir uns, warum der andere uns nicht unterstützt in einer bestimmten Angelegenheit. Und dann liegen oft Begebenheiten vor, an die wir uns vielleicht gar nicht mehr erinnern, aber der andere sehr wohl.
Auf Freie Südtirol erzählt heute Gerlindemanns Christ aus ihrem Leben. Bevor die Diplomatin aus der Schweiz nach Bozen ins Radiowohnzimmer gekommen ist, haben wir ein ausführliches Gespräch gehabt. Doch in diesem Gespräch habe nicht nur ich die Fragen gestellt, ich wurde auch befragt. Frau Manns-Christ wollte einfach wissen, mit wem sie es zu tun hat. Es war ihr wichtig, eine persönliche Beziehung aufzubauen, das hat sie mir später erklärt. Und genau das hat sie als Diplomatin gelernt, Beziehungen aufbauen. Diplomatie ist, so sagt sie, Beziehungsmanagement. Und wie sie zur Diplomatin wurde, das erzählt sie uns heute im Radiowohnzimmer.
Gehen wir jetzt nach Wien in die Diplomatenschule. War es für Sie leichter, reinzukommen?
Na, für die diplomatische Akademie muss man ja eine Aufnahmeprüfung machen in drei Sprachen. Es ist recht ähnlich der Aufnahmeprüfung, die man dann ins Außenministerium macht. Man muss also in deutscher, englischer, französischer Sprache Aufsätze schreiben, die mündliche Prüfungen ablegen zu unterschiedlichen Themen wie Diplomatie, Geschichte, internationale Wirtschaft, Politik, Sprachen. Man muss Zeitungsartikel übersetzen und wir mussten auch Gedächtnisprotokoll schreiben, denn als Diplomat gehört es sich nicht oder kann man, wenn man ein vertrauliches Gespräch hat, keine Aufzeichnungen machen. Man muss sich erinnern nach dem Gespräch und dann aus dem Gedächtnis heraus ein Protokoll erstellen.
Also Sie sind dann in die Diplomatenakademie hineingekommen. Inwiefern spielen Beziehungen eine Rolle?
Es hilft. Es ist aber so, dass ich für die Aufnahmeprüfung ins Außenministerium keine besonderen Beziehungen hatte.
Also Sie sagten, man musste ein Gedächtnisprotokoll schreiben, also das Gedächtnistraining war wahrscheinlich wichtig. Was war in der Ausbildung noch interessant, was man sich so nicht denken würde?
Wir haben Planspiele gemacht zu Verhandlungen. Also wir hatten zwei simulierte Konferenzen, wo jeder Einzelne ein Land repräsentierte und dann so gut als möglich für das Land verhandeln musste. Also das war schon ganz spannend. Das heißt, wir haben dann auch mit den jeweiligen Botschaften Kontakt aufgenommen, gesagt, okay, ich repräsentiere jetzt an dieser simulierten Konferenz Ihr Land. Haben Sie da irgendwelche Unterlagen? Das kann man sich ja heutzutage gar nicht vorstellen. Heutzutage gebe ich in Google etwas ein und es spuckt mir alles Mögliche an Informationen heraus. Das war damals nicht so.
Sie haben dann die Diplomatenakademie abgeschlossen, sind 1986 dann als Karrierediplomatin aktiv für Österreich in den Botschaften in Dakar, Tel Aviv und als stellvertretende Generalkonsulin in New York tätig gewesen. Wie sind Sie denn da reingekommen?
Wenn Sie im diplomatischen Dienst sind, also das war zu meiner Zeit zumindest so, musste man zunächst einmal einen sogenannten Härteposten absolvieren. Das waren also Posten, die in klimatisch oder sonst auch schwierigen Umgebungen war. Für mich war das Dakar. Noch einmal, Sie müssen sich vorstellen, es gab kein Handy, es gab kein Internet. Also ich war dort in Dakar und hatte österreichische Staatsbürger zu betreuen, die zum Beispiel in der Sahara gestrandet sind. Es gab einen Österreicher, der in einem Gefängnis in Mali war, den musste ich besuchen und betreuen. Also sogenannte Härteposten, das musste jeder Jungdiplomat machen, denn das Außenministerium wollte sich überzeugen, dass der angehende Diplomat oder die angehende Diplomatin auch imstande ist, außerhalb der westlichen Zivilisation zu überleben und kreativ zu sein und Lösungen zu finden in schwierigen Situationen. Und das war gar nicht so ohne. Es war also eine interessante Erfahrung. Und dann geht man diesen Weg, dass man eben eine Zeit, 4 Jahre zum Beispiel im Inland verbringt, also in Wien im Außenministerium, und dann für jeweils 2 Posten, also 2x4 Jahre ins Ausland geht. Also das ist der ganz normale Turnus.
Sie haben dann beim Außenministerium die Aufnahmeprüfung geschafft und so sind Sie reingekommen.
Und so bin ich reingekommen und habe dann die Posten gemacht. Und ich war in Israel stationiert, als Kurt Waldheim österreichischer Bundespräsident war und es zwischen Israel und Österreich offiziell keine diplomatischen Beziehungen mehr gab und auch keinen Botschafter. Und da habe ich dann sehr viel mit Public Diplomacy gearbeitet. Also in dem konkreten Fall heißt es, habe ich ein Schlüsselerlebnis gehabt mit einer Holocaust-Überlebenden, einer österreichischen Emigrantin, die mir gesagt hat, ich bin überhaupt nicht einverstanden damit, was sich politisch jetzt gerade in Österreich abspielt. Also dass ein Kurt Waldheim, der doch bei der SS nachweislich war und jetzt über seine Vergangenheit versucht auszuweichen und nicht dazu steht, was da wirklich war. Da bin ich gar nicht einverstanden, deswegen rede ich mit Ihnen auch gar nicht. Aber wissen Sie, im Grunde meines Herzens bin ich Wienerin. Ich bin Österreicherin. Und wenn ich Musik höre, wenn ich die Wiener Philharmoniker höre, dann gehe ich dorthin, dann gehe ich in dieses Konzert, wenn sie das nach Jerusalem bringen. Und so habe ich gelernt, dass die Menschen sehr wohl unterscheiden können zwischen diesen beiden Ebenen. Und dann habe ich die menschliche Ebene angesprochen. Und dann habe ich zugehört. Und da habe ich zum Beispiel gelernt, wenn du gehört werden willst, dann red nicht so viel, sondern hör zu. Und das habe ich dort gelernt. Ich habe in Israel kaum irgendwelche Statements verbreitet oder Sprachregelungen, die mir das Außenministerium vorgegeben hat. Ich habe zugehört. Ich habe sehr viele Familiengeschichten gehört. Ich habe sehr viele menschliche Schicksale erfahren. Und durch dieses Zuhören und teilweise mitweinen, weil es mich sehr berührt hat, und das habe ich dann auch nicht versteckt, durch das habe ich die Menschen gewonnen und nicht, weil ich denen irgendwelche Sprachregelungen gebracht habe.
Sie haben die Public Diplomacy angesprochen. Ja, die öffentliche Diplomatie, so heißt das.
Ja.
Ist das sowas, also was Sie gerade angesprochen haben? Ist das sozusagen die Definition dessen?
Da geht es darum, fremde Öffentlichkeiten zu informieren und zu beeinflussen. Fremde Öffentlichkeiten, also Anspruchsgruppen, sind ja nicht eine graue Masse, wie sich das jetzt vielleicht so anhört. Fremde Öffentlichkeiten sind Menschen wie du und ich, Menschen in einem anderen Land, die ich ansprechen möchte und die ich über mein Land informieren möchte, über Standpunkte meines Landes, die ich auch ein Stück weit beeinflussen möchte, Verständnis schaffen möchte. Also warum Österreich in gewissen Situationen so und nicht anders handelt. Die Türkei, warum sie in der Flüchtlingsfrage so gehandelt hat und nicht anders. Und da geht es nicht darum, wie in der traditionellen Diplomatie, dass Staaten mit Staaten verhandeln oder Staatenvertreter mit Staatenvertretern sprechen, sondern da geht es darum, dass Staatenvertretern mit privaten Menschen sprechen. Letztendlich, wir sind alle Menschen. Auf das kommt es ja letztendlich zurück. Wir sind alle Menschen, wir haben die gleichen Träume, wir haben die gleichen Sehnsüchte, wir haben die gleichen Wünsche und Ängste, egal in welchem Land wir geboren sind, welche Nationalität wir haben.
Sie haben vorhin von den kulturellen Unterschieden gesprochen und auch von Ihren Erfahrungen diesbezüglich. In Dakar, was ist Ihnen da passiert? Menschen ticken ja eben in anderen Kulturen total anders. Gibt es da auch so ein Beispiel, das Sie uns erzählen könnten?
Ja, in Dakar habe ich zum ersten Mal erlebt, wie es ist, das war ja noch vor meiner Zeit in Israel, wie es ist, als Kolonialistin angesprochen und angesehen zu werden. Ich war weiß. Und viele Senegalesen haben mit Weißen französischen Kolonialismus in Verbindung gebracht und damit sehr negative Emotionen. Und das habe ich zu spüren bekommen. Und die Tatsache, dass ich aus Österreich war und Österreich ja keine koloniale Vergangenheit hatte, hat mir da nicht viel genützt. Und erst wenn es mir gelungen ist, wieder die menschliche Ebene anzusprechen, also von dieser politischen Ebene, von dieser Sachebene wegzukommen und zu verstehen, wo der andere herkommt, schulmäßig, elternhausmäßig, was seine Hobbys sind. Das habe ich immer gut gekonnt, mit den Menschen zu sprechen. Und dann ging es plötzlich leichter. Dann war Kolonialismus auch gar kein Thema mehr.
Sie hatten da mit Beamten zu tun, die Ihnen einfach sehr abweisend gegenübergestanden sind?
Ja, das war schon so. Die Erwartungshaltung hatten, dass wir zum Beispiel in der Entwicklungshilfe wesentlich mehr Geld investieren müssten. Mit der Begründung, Wiedergutmachung zu leisten.
Mhm. Eben, Sie hatten da solche Aufgaben wie Österreichern aus schwierigen Situationen herauszuhelfen, nicht wahr? So Aufgaben hatten Sie.
Ja, ich sollte einen Österreicher, der in Mali inhaftiert war, besuchen und zu schauen, wie es ihm geht, dass er auch ordentlich behandelt wird. Und da habe ich gesehen, dass Gefängnisse dort anders geführt werden als in Österreich, dass zum Beispiel Verwandte für das Essen der Inhaftierten zu sorgen hatten. Der Österreicher hatte keinen Verwandten und ich musste jetzt schauen, wie der versorgt wird. Und ich habe dann einen evangelischen Pastor, der dort auf Mission war, angesprochen, der sich dann bereit erklärt hat, für das Essen unseres Österreichers zu sorgen.
Ist Ihnen das auch in Tel Aviv passiert, dass Sie eher Anfeindungen ausgesetzt gewesen sind?
Ja, sehr stark natürlich. Als Vertreterin Österreichs war ich ein Nazi, auch wenn ich nach dem Krieg geboren bin. Da gab es unglaublich viele Ressentiments noch in den 1980er Jahren. Nun muss man sagen, dass es damals die Restitutionsgesetze noch nicht gab. Die wurden erst 10 Jahre später im österreichischen Parlament beschlossen. Es war also sehr viel der österreichischen Kriegsvergangenheit und Nachkriegsvergangenheit nicht aufgearbeitet. Und das war natürlich ein großes Problem.
Welches war so ein schönstes Erlebnis in Tel Aviv? Ich kann mir vorstellen, dass man sich unter Diplomaten dann immer wieder trifft, dass es Abendgesellschaften gibt und Banketts. Und ist es so?
Ach, das ist nur ein kleiner Teil. Es geht ja nicht um die Diners per se oder um die Empfänge per se, sondern es geht immer darum, Beziehungen aufzubauen und Brücken zu bauen. Das ist die Aufgabe des Diplomaten, eine Umgebung zu schaffen, in der es möglich ist, gute Gespräche zu führen.
Sie haben wahrscheinlich eine sehr gute Beobachtungsgabe, schauen ganz genau hin, um auch zu wissen, was ist jetzt angebracht, was nicht.
Ja, darum geht es in der Kommunikation sehr stark. Ich sage ja, Kommunikation ist nicht das Abhaken von Checklisten, ist nicht das Sprechen irgendwelcher wohlklingenden Worte. Kommunikation ist eine innere Haltung, ist das die Haltung dem anderen gegenüber und hat sehr viel mit Kunst zu tun. Also das heißt auch, Dinge zu sehen, die mit dem äußeren Auge nicht gesehen werden können und auch ein gewisses Gespür für den anderen oder für eine Situation zu entwickeln. Und einfach auch zu spüren, das haben wir ja, wenn wir in einen Raum reingehen, wir merken doch sofort und sagen das auch, wow, da ist dicke Luft. Um das geht's ja, oder? Und dann aber auch auf das einzugehen und mal herauszufinden, okay, warum ist hier dicke Luft? Und nicht einfach zur Tagesordnung überzugehen, sondern im Gefühl zu bleiben. Und um das geht's. Zahlen, Daten, Fakten auf der einen Seite mit Befindlichkeiten, mit Bedürfnissen, mit Emotionen auf der anderen Seite zusammenzubringen.
Der weitere Schritt war, stellvertretende Generalkonsulin in New York zu sein.
Ja.
Und das ist natürlich wieder eine komplett andere Welt gewesen, eigentlich fast das Gegenteil von Tel Aviv. Sie sind da von einem Extrem ins andere gekommen.
Ja, und dazu war ich dazwischen noch in der Schweiz, 2,5 Jahre, die gemächliche Schweiz, in der Hauptstadt Bern, wunderschön in der Natur gelegen. Und dann, wie Sie sagen, nach New York, wo es nur so vibriert von Energie, wenn Sie aus dem Flieger aussteigen. Das war auch eine tolle Erfahrung. Frank Sinatra hat hier schon gesungen, wenn du es in New York schaffst, dann schaffst du es überall. Und das war auch so, das war eine sehr inspirierende Zeit, weil die amerikanische Denkweise eine ganz andere ist als die europäische. Nicht alles ist möglich, sie denken sehr positiv. Und wenn du nur hart genug arbeitest, positiv denkst, dann kannst du es schaffen, vom Tellerwäscher zum Millionär oder Milliardär heutzutage sogar. Und diese Haltung des alles ist möglich, Das habe ich dort kennen und schätzen gelernt. Das ist unglaublich, was mit dieser Haltung alles möglich ist.
Was fällt Ihnen da ein?
Oprah Winfrey zum Beispiel, die berühmte Moderatorin, ist aus sehr einfachen und unterprivilegierten Verhältnissen gekommen und hat es geschafft. Und solche Geschichten gibt es mehrere. Und das habe ich in Amerika kennengelernt und umgesetzt. Und auch wenn es mir mal nicht gut geht, zu sagen, hey, das schaffst du. Du hast jetzt, ich stehe dazu, ich habe jetzt einen schlechten Tag und ich bin jetzt deprimiert und ich weiß nicht gescheit, wie ich jetzt aus dieser Situation rauskomme. Aber hey, du schaffst das.
Ist das in Amerika nicht auch so, dass das Prinzip gilt, heute ist es so, morgen anders? Also, dass die Amerikaner wenig, ich würde nicht sagen zuverlässig, aber sehr schnell vom einen ins andere gehen.
Wir Europäer werfen ja den Amerikanern oft Oberflächlichkeit vor. Ne? Sagen wir, sie tun immer so nett und grüßen einen nett an der Supermarktkasse, aber da steckt nichts dahinter. Ich kann Ihnen aber sagen, dass dieser menschliche Kontakt, dieses Eingehen auf den anderen, ihm einen guten Tag wünschen oder alles Gute zu wünschen, hey, das schaffst du, es macht einen Unterschied. Und es macht einen Unterschied in der Beziehung. Ich lebe den Tag einfach anders, selbst wenn das oberflächlich gemeint sein sollte.
Sie haben dort wahrscheinlich im Diplomatenviertel gewohnt, nehme ich an?
Wir haben in einer guten Gegend gewohnt, ja, das ja. ist richtig.
Ja, Manhattan ist ja the melting pot, sagt man ja auch. Was ist Ihnen damals da aufgefallen? Was war für Sie ganz anders? Gerade auch, was das Zusammenleben angeht. Sie haben ja schon erwähnt, dieses alles ist möglich, aber vielleicht gibt es noch etwas, das man in der Stadt direkt beobachten konnte.
Ja, also es gab etwas, das mich unheimlich beeindruckt hat. Es ist ja so, dass in Manhattan Menschen so herumlaufen, wie ihnen gerade zumute ist. Das heißt, sie haben Millionäre, die in abgewetzten Jeans herumlaufen. Sie würden auf den ersten Blick nicht sehen, dass es ein Millionär ist. Und mich hat da eben sehr beeindruckt, wenn ich in vornehme Geschäfte gegangen bin, schöne Mode mir halt angeschaut habe, habe ich mich am Anfang gar nicht reingetraut, weil ich aus Wien und aus anderen europäischen Städten es kenne. Wenn du in ein nobles Geschäft reingehst, wirst du zunächst einmal von oben nach unten gemustert, ob du auch elegant genug angezogen bist, ob die Frisur stimmt, du auch geschminkt und hergerichtet bist und so weiter. Also gehst du in gewisse Geschäfte schon gar nicht rein oder machst dich zuerst mal besonders schick. In Amerika, in Manhattan, habe ich es kennengelernt. Ich bin ganz normal in ein sehr elegantes Geschäft reingegangen und ich bin behandelt worden, als ob ich die Königin wäre. Und dann habe ich das mal einer amerikanischen Freundin gesagt und die gesagt, ja, du weißt ja nie, wer vor dir steht. Auch Steve Jobs kam ja immer in Jeans und einem schwarzen Rollkragenpullover daher. Mein Bruder hat sich einmal einen Spaß gemacht, als er mich besucht hat im Sommer. Da hat es in New York, ist es ja mega heiß. Wenn Sie mit Bleistift absetzen gehen, dann bleiben Ihnen die im Asphalt stecken. Habe ich selber erlebt. So heiß ist es dort. Und dann habe ich meinem Bruder die Geschichte erzählt, du, hier kannst du rumlaufen, wie du willst, da wird kein Hahn nach dir krähen. Sagt er, na, das werden wir uns anschauen. Ging in den Keller, holte sich meine Moonboots hervor und sagt, so, und ich gehe jetzt bei 40 Grad im Schatten in den Moonboots durch den Central Park, durch Manhattan. Dann wollen wir doch schauen, ob da nicht irgendjemand mich anspricht. Wir kamen zurück nach einer Stunde Spazierengehen. Kein einziger hat sich nach ihm umgedreht oder irgendeine Bemerkung gemacht. Und das hat mir total gut gefallen in Amerika. Es war wurscht, wie du herumgelaufen bist. Mhm. Es war in Liechtenstein dann ganz anders übrigens.
Ja, ich möchte hier nur noch kurz fragen, ob Sie ganz besondere Menschen dort kennengelernt haben. Vielleicht jemanden, wo Sie sagen, der hat mich sehr geprägt, der hat mich in eine andere Richtung gebracht. So jemanden vielleicht wie der Chef in Japan, der hat Sie vielleicht auch ziemlich geprägt.
Sehr beeindruckt hat mich Bill Clinton, dem ich einmal persönlich begegnet bin, auf einer der Wahlpartys im Jänner 1997, als er das zweite Mal zum amerikanischen Präsidenten gewählt wurde. Und ich war auf einer der Wahlpartys eingeladen. Und da ist es ja so, dass jeder versucht, den Präsidenten zu sehen. Und der Präsident geht ja auch auf zig Wahlpartys und schüttelt Hände und bedankt sich. Und tatsächlich auf dieser Wahlparty, auf der ich war, kam Bill Clinton zur Tür rein. Und ich war ganz aufgeregt und dachte, ich möchte ihm persönlich begegnen und möchte ihm auch die Hand schütteln. Jetzt ist es ja so, der schüttelt ja Tausende von Händen an diesem Wahlabend, wo halt sein Erfolg gefeiert wird. Und er kam also auch wirklich auf mich zu, er kam meines Wegs und ich ging ihm entgegen. Es war aber keine Zeit, dass man mich ordnungsgemäß vorgestellt hätte. Das heißt, ich war für den irgendjemand. Und ich habe den ganz freudig begrüßt und meine Hand ausgestreckt und er nimmt meine Hand. Er hat mich überhaupt nicht gekannt, noch nie gesehen. Und schaut mir in die Augen, begrüßt mich und bedankt sich bei mir und wünscht mir einen schönen Abend und schaut mir nur für den Bruchteil einer Sekunde in die Augen und gibt mir in diesem Moment das Gefühl, ich bin wichtig und er sieht mich, Gerlinde. Und dann war er schon wieder weg, oder? Diese Begegnung hat nur Sekunden gedauert, aber er hat die Gabe gehabt, dadurch, dass er in dem Moment bei mir war, in dieser Sekunde hat er mir das Gefühl gegeben, ich bin wichtig. Und das, finde ich, ist eine besondere Gabe. Beziehungsweise kann man sich das auch aneignen. Und das sage ich vielen Führungskräften, die mir sagen, boah, ich kann mich nicht um meine Mitarbeiter so kümmern, so viel Zeit habe ich einfach nicht. Und ich sage immer, das braucht es nicht. Es ist eine innere Haltung. Nehme ich den Menschen wahr, nehme ich ihn ernst in diesem Moment und sage ihm, du existierst für mich. Und das reicht, das braucht nicht viel Zeit.
Die hohe Kunst der Diplomatie ist, gut zu kommunizieren, sagt Gerlinde Manns-Christ. Die promovierte Juristin stand viele Jahre im diplomatischen Dienst für Österreich und war unter anderem Regierungssprecherin des Fürstentums Liechtenstein.
Sie sind dann direkt nach Liechtenstein selbst gegangen. Ist das der nächste Schritt gewesen?
Zunächst nach Wien. Ich wurde nach Wien zurückgeholt. Und habe dann dort als stellvertretende Protokollchefin gearbeitet und anschließend habe ich die Presse- und Informationsabteilung geleitet.
Sie haben ja in Wien Staatsbesuche organisiert, ja, von König Abdullah II. Von Jordanien und ein Staatsbesuch mit dem russischen Ministerpräsidenten Wladimir Putin. Ja. War das eine schwieriger oder das andere?
Staatsbesuche sind immer was ganz Besonderes, weil man mit Militär, mit Polizei, mit Hotels, mit allen möglichen Beamten und Kräften und Kollegen zusammenarbeiten muss. Also es ist eine riesen Logistik, die dahinter steckt. Und bei Putin war natürlich die Sicherheitsfrage eine riesige und er kam ja nicht nur nach Wien, sondern nahm dann auch bei der alpinen Ski-WM in St. Anton teil. Das heißt, wir mussten auch die ganzen Materialien und Sicherheitsmaterialien und alles, was er so mit hatte, von Wien nach St. Anton transportieren lassen mit dem Militär. Und das war alles sehr aufwendig, die ganzen Sicherheitsvorschriften. Und wenn sie dann die ganzen Sicherheitskräfte haben, entsteht immer so eine Aura von etwas Besonderem und von Gefährlichkeit und ja, etwas ganz Besonderem. Also das ist das, was mich noch immer dran erinnert, dieses Gefühl des Gottes Willen, dass nur ja nichts passiert. Ja.
Welche Position haben Sie dann in diesem Moment? Wo stehen Sie dann in Ihrer Rolle?
Als stellvertretende Protokollchefin oder auch als Protokollchef ist man in diesem Fall Dienstleister, man ist Organisator, Durchführer, Vorbereiter, Vermittler zwischen den beiden Delegationen und ist eindeutig in einer dienenden Funktion.
Das heißt, Sie bereiten einfach alles vor, schauen, dass alles organisiert ist, dass jeder weiß, was er zu tun hat.
Ganz genau. Und es geht teilweise um Sekunden. Das heißt, ich habe mir angewöhnt, die Uhr immer 5 Minuten vorzustellen, um auch wirklich pünktlich zu sein. Und da wird teilweise nach Sekunden abgefolgt, wann welche Polizeieskorte fährt und wann das Staatsoberhaupt einsteigt und wann die Gemahlin einsteigt und aussteigt. Also das ist alles mit großem Druck verbunden und großem Perfektionismus, der hier gepflegt wird.
Was verlangt denn die Etikette, die diplomatische Etikette?
Also die diplomatische Etikette verlangt zum Beispiel, dass man das Staatsoberhaupt nicht anspricht, wenn das Staatsoberhaupt einer nicht vorher angesprochen hat. Also man hat zu warten, bis man angesprochen wird.
Was ist dann schiefgelaufen?
Schiefgelaufen, aber mit gutem Ende ist, dass ich Königin Rania im Lift angesprochen habe, obwohl sie mich nicht zuvor angesprochen hat. Da habe ich einen Rüffel von meiner Chefin bekommen. Ranja war aber sehr liebenswürdig, ihre königliche Hoheit Ranja war sehr liebenswürdig, denn ich habe sie angesprochen auf ihre Kinder. Sie waren ja in Wien mit ihren drei Kindern und mir hat das sehr gut gefallen, wie die beiden, König und Königin, ihre Elternaufgabe wahrgenommen haben. Die sind nämlich ausgestiegen, ins Hotel gegangen, die Kinder kamen ihnen entgegengelaufen und die beiden waren plötzlich nicht mehr König und Königin, sondern Mama und Papa. Und mir hat das unglaublich imponiert. Da habe ich gedacht, wow, sind ja Menschen, oder? Ich fand das ganz toll, dass die so natürlich damit umgegangen sind. Und als ich im Lift war, habe ich die Königin darauf angesprochen. Die hat gesagt, wie sympathisch und wie nett ich das finde. Und sie hat mir darauf geantwortet und hat nur gelächelt und hat gesagt, ja, ob ich denn auch Kinder hätte. Und dann hat sich da ein kleines Gespräch entsponnen. Und das fand ich total sympathisch. Ich habe aber einen Rüffel von meiner Chefin bekommen. Sie hat das unerhört gefunden. Also es war protokollarisch nicht richtig.
Sind Sie dann auch für die Geschenke zuständig gewesen?
Ja, wir waren auch für die Geschenke zuständig. Ich hatte da Mitarbeiter, die das organisiert haben. Wir haben das aber alles besprochen. Das heißt, man spricht mit der Botschaft des jeweiligen Landes und tauscht sich aus, ungefähr welche Geschenke gibt es. Das wird schon im Vorfeld ein bisschen besprochen, damit es da keine Ungereimtheiten gibt.
Weshalb ist denn diese diplomatische Etikette notwendig? Geht da nicht auch etwas verloren? Ich meine jetzt, das wirkt sehr steif, auch wenn man es im Fernsehen sieht. Oder ist es nur im Fernsehen so? Ist es nur so, wenn die Medien dabei sind?
Naja, das hat sich in der Zeit entwickelt, als es noch keine Globalisierung im heutigen Sinne gab und man ja nicht wusste, wie man mit fremden Kulturen umgeht, weil das jede Kultur anders handhabt. Und damit es hier keine Missverständnisse gibt, wurden eben diese diplomatischen und konsularischen Regeln eingeführt. Also zum ersten Mal am Wiener Kongress 1815 und dann in zwei internationalen Konventionen in den 1960er Jahren wurden diese diplomatischen und konsularischen Gepflogenheiten festgelegt. Sodass jeder sich nach den gleichen Regeln orientiert und es da keine Missverständnisse gibt. Denn bevor das eingeführt wurde, gab es ja unter den eleganten Repräsentanten unterschiedlicher Länder, Könige und Königreiche, gab es ja auch Handgreiflichkeiten. Da wurde gestritten, wer reitet hier zuerst in den Hof des Gastlandes ein und wer kommt danach. Und da hat es tatsächlich sehr unschöne Handgreiflichkeiten gegeben.
Ja, Sie sind dann später Regierungssprecherin und später Kommunikationsberaterin gewesen, und zwar für das Fürstentum Liechtenstein. Das war sicher auch ganz interessant.
Ja, Liechtenstein hat mich abgeworben. Ich habe in meiner Diplomatenkarriere so viel Krisenkommunikation gemacht, dass Liechtenstein das Gefühl hatte, mich angefragt hat, ob ich für sie auch Krisenkommunikation machen würde und vor allem die internationale Kommunikation aufbauen, die es damals im Jahr 2001 für Liechtenstein noch nicht gab. Und das fand ich eine so spannende Aufgabe, dass ich nicht Nein sagen konnte.
2001 war das. Und es ging ja hauptsächlich um diese Kiba-Affäre, nicht wahr?
Das war dann 2008. Es gab aber schon 2000 einen CD-Skandal, wie das genannt wurde, wo ein IT-Mitarbeiter eines Treuhandbüros Daten auf eine CD-ROM gepresst hat und sie dann dem deutschen Nachrichtendienst BND verkauft hat. Und diese CD wurde dann an die Steuerbehörden weitergegeben, die dann die deutschen Staatsbürger, die da drauf waren, dort angeklopft haben und die Steuerhinterziehung festgestellt haben.
Mhm. Bei der Kiba-Affäre ist es sowas Ähnliches gewesen, nicht? Also da ging es auch um Steuerhinterziehung.
Genau, da ging es darum, dass ein IT-Mitarbeiter der größten Liechtensteiner Bank 2500 Kontodaten auf eine CD gebrannt hat und die dann dem deutschen Nachrichtendienst für 5 Millionen Euro und eine neue Identität verkauft hat.
Und Liechtenstein kam als Fürstentum dann also in Misskredit.
Ja.
Da mussten sie dann Krisenmanagement beweisen oder betreiben.
So ist es. Also Liechtenstein war speziell in den deutschen Medien in Misskredit, weil es so quasi Steuerhinterziehung ermöglichen würde, dadurch, dass es nicht genau nachfragt, ob die hinterlegten Gelder versteuert sind oder nicht. Und da hat sich dann so eine diffuse Debatte ergeben, die, wo es mehrere Thematiken gab, die man dann miteinander vermischt hat. Und das war sehr schwierig. Jedenfalls, Liechtenstein kam in Misskredit und wir durften dann hier Krisenkommunikation betreiben und eben aufzeigen, was ist, was korrekt ist und was nicht korrekt ist.
Mhm. Ihr Lebenslauf ist ja eigentlich ganz spannend. Präsidentin der European Association of Political Consultants. Das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Karriereschritt gewesen für Sie, oder?
Ja, ich habe mich neben meinem Beruf immer auch in anderen Organisationen engagiert und in der Europäischen Vereinigung für Politikberater geht es darum, oder mir ging es darum, einen Wertekodex, einen Verhaltenskodex zu entwickeln, unter dem oder zu dem sich Politikberater bekennen, wenn sie Politiker für Wahlen beraten oder in anderen politischen Fragen beraten, sodass nach gewissen Werten wie Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit, Langfristigkeit gehandelt wird und nicht nach Opportunismus.
Heute ist die Diplomatin und Buchautorin Gerlinde Manns-Christ bei uns. Sie hat in vielen Ländern gelebt und gearbeitet, viele verschiedene Menschen und Kulturen kennengelernt. Im Moment reist sie immer wieder aus der Schweiz nach Südtirol. Sie berät hier Firmen in Sachen Kommunikation. Und es gibt drei Maximen, die sie gerne weitergibt. Klarheit im Inhalt, Eleganz im Ausdruck, Achtsamkeit im Umgang. Und hier im Radio Wohnzimmer können Sie sich davon überzeugen, dass diese drei Maximen ihr in Leib und Blut übergegangen sind.
Seit 2009 und 2010 sind Sie Präsidentin der Association for Place, Branding and Public
Diplomacy.
Diplomacy. Was bedeutet das?
Diese Vereinigung ist eine Vereinigung für Personen und Organisationen, die Länder bzw. Regionen international vermarkten oder darstellen. Also für diese kommunizieren. Und darüber informieren bzw. auch beeinflussen wollen.
Mhm. Kleinstaaten haben nämlich sicherlich ein schwierigeres Standing als natürlich große Staaten. Die werden wahrscheinlich weniger gehört als die großen. Und da doch Gehör zu finden, geht es nicht.
Und darum geht es zu sagen, okay, wenn ich ein kleines Land bin, habe ich weniger finanzielle und weniger personelle Ressourcen. Das heißt aber ganz und gar nicht, dass ich mir kein Gehör verschaffen kann. Das heißt einzig und allein, dass ich kreativer sein muss, dass ich Mut zur Lücke haben muss, so wie das Liechtenstein auch macht, und sagt, okay, wir können nicht überall präsent sein. Es gibt aber einige internationale gesellschaftliche Herausforderungen, wo wir uns einbringen wollen, wo wir helfen wollen, eine Lösung zu finden. Ja? Und auf die konzentrieren wir uns und da versuchen wir auch, uns Gehör zu verschaffen. Und Liechtenstein zum Beispiel, aber auch anderen kleinen Ländern gelingt das sehr gut. Die konzentrieren sich auf zwei, drei Dinge und setzen sich da voll ein und da finden sie auch Gehör.
Mhm. Frau Manns-Christ, Sie sind ja mittlerweile als Coach tätig, nicht wahr? Sie bringen also Ihr Wissen über Kommunikation Menschen bei, auch in Einzelsitzungen. Also ganz so Einzelcoachings machen Sie auch. Sie halten Seminare und sind immer wieder hier in Südtirol. Was treibt Sie denn hierher, eben gerade die berufliche Ebene nicht?
Ich unterstütze Unternehmen darin, noch besser zu kommunizieren und ihre Botschaften so rüberzubringen, dass sie beim anderen auch so ankommen, wie sie gesagt werden. Denn das ist nicht selbstverständlich.
Was hat Sie denn geärgert oder erschüttert?
Naja, mich erschüttert nach wie vor, also früher schon, aber nach wie vor, wie Menschen teilweise miteinander umgehen. Diese Nichtwertschätzung, diese Herablassung, diese Arroganz, mit der andere oft abgefertigt werden. Ja, wenn ich sehe, dass es dem anderen jetzt schlecht geht oder wenn ich nicht verstehen will, wenn ich jetzt Leute entlassen muss, aus welchen Gründen auch immer, weil das Unternehmen wirklich schlechte Geschäfte macht, das muss jetzt sein, und dass ich mich dann nicht in meine Mitarbeiter, die den Job verlieren, hineinversetzen kann, dass der oder die eine Familie zu ernähren hat. Ja? Und ich als Führungskraft muss einfach imstande sein, sonst bin ich meinen Job nicht wert, mich da reinzuversetzen und den Mumm zu haben, zeitgerecht ehrlich und offen zu kommunizieren. Und es ärgert mich, wenn jemand so arrogant ist und das nicht macht oder so herablassend und wenig wertschätzend.
Würden Sie sagen, in der Diplomatie, in der Wirtschaft ist Transparenz ganz wichtig?
Transparenz ist wichtig. Ich muss aber wissen, wann ich was sage. Ich muss ja auch wissen, wenn ich mit einer Kommunikation Panik auslöse, dann darf ich halt jetzt gewisse Dinge noch nicht kommunizieren, in Katastrophensituationen zum Beispiel, oder? Und darum sage ich, gute Kommunikation ist schon eine Kunst. Da kann ich nicht einfach nur Checklisten. Das ist das eine, ja? Aber ich muss auch ein Gespür haben, was wann opportun ist. Ich muss ja die Menschen auch auffangen und muss wissen, wann ich was sagen soll und wann ich halt knallhart durchgreifen muss und wann ich auch mal Emotionen zeigen darf.
Wie ist es bei Politikern? Viele Politiker halten sich bedeckt, eben um die Medien nicht aufzuscheuen, um keine schlechte Publicity zu haben. Das fördert ja nicht unbedingt das Vertrauen in die Politik und in die Politiker. Es gibt ja manchmal Herausforderungen, die sehr schwierig sind und es gibt Politiker, die dann nicht sagen, ja, wir stehen vor großen Herausforderungen, wir haben jetzt gerade nicht die beste Lösung. Wenn es ein Problem gibt, bei dem man jetzt wirklich nicht weiß, wie man das zu lösen hat, wie würden Sie das formulieren? Wie sollte das der Regierungschef dann formulieren?
Meine persönliche Meinung ist, dass wenn ich ein ehrliches Bemühen aufzeige, wenn ich sage, die Herausforderung sieht so und so aus, wenn ich die Bandbreite der Herausforderung, die Komplexität der Herausforderung einmal aufzeige und sage, da gibt es verschiedene Lösungsmöglichkeiten und wir sind jetzt dabei, die für uns alle beste auszuarbeiten, bin ich der Meinung, dass der Bürger durchaus Verständnis hat. Wenn er sieht, dass hier ein ehrliches Bemühen ist, dass man sich hinsetzt, dass man dran arbeitet und dass es ein bisschen braucht und, wie wir vorher gesagt haben, dass vor allem zugehört wird. Ein Politiker heutzutage steht in einem sehr komplexen Gefüge. Da geht es nicht nur um die Region, die er vertritt, um das Land, das er vertritt, sondern er ist auch europäischer Politiker, er ist globaler Politiker, er vertritt Unternehmen, Einzelpersonen, er vertritt letztendlich sehr viele unterschiedliche Interessen. Und das ist heutzutage, finde ich, viel schwieriger und herausfordernder geworden, als es das noch vor 50 Jahren war. Viele Politiker haben halt mittlerweile Angst vor den Medien, was ich sehr schade finde. Es ist manchmal nachvollziehbar, okay, sie werden in die Pfanne gehauen. Politiker sind nun mal Menschen des öffentlichen Lebens, die im Scheinwerferlicht stehen. Das muss man vorher wissen. Dessen muss man sich einfach bewusst sein. Es gibt Berufe, wo ich im Scheinwerferlicht stehe. Und da muss ich mir schon vorher überlegen, will ich das, halte ich das aus? Bin ich der Typ, der das auch mag, der das verträgt oder nicht? Und es ist aufwendig, verstehe ich schon, wie jede Kommunikation, auch mit Mitarbeitenden teilweise, hier die Gespräche ausführlich zu führen und zu sagen, das ist die Komplexität. Und auch mal den Journalisten zu fragen, wie würden Sie denn in meiner Situation handeln? Ich finde das auch immer spannend. Ich finde das spannend. Ein Journalist, eine Journalistin hat einen Beruf wie jeder andere auch, ist Bürger, Bürgerin wie jeder andere auch. Und es wäre ja mal spannend zu hören, wie die Person Probleme angehen würde. Und dann käme vielleicht schnell mal heraus, so schnell lässt sich eine Lösung wirklich nicht finden. Und dann gibt es zumindest, und das ist ja das Ziel oder sollte das Ziel von Politikern sein, meines Erachtens, dass es eine differenzierte Berichterstattung gibt. Es geht ja nicht darum, dass ich in höchsten Tönen gelobt werde als Politiker, sondern es geht darum, dass meine Meinung genauso gehört wird wie die Meinung der anderen Seite.
Danke Ihnen, Frau Manns-Christ, dafür, dass Sie hier zu uns ins Radiowohnzimmer gekommen sind. Am Mikrofon verabschiedet sich Sigrid Flenger. Abschließend habe ich immer noch so das wichtigste Lebensmotto, das ich von meinen Gästen wissen möchte.
Leben und leben lassen. Das ist mein Lebensmotto und damit bin ich sehr gut gefahren. Und das beinhaltet alles, was ich jetzt in meiner Kommunikationsarbeit und in meinen Vorträgen weitergebe. Leben und leben lassen.